Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Niklas Potthoff. Schönen guten Tag. Nach wie vor gibt es keinen Versorgungsengpass. Trotzdem sind viele Supermärkte gerade am Nachmittag oft leerer als sonst. Doch was ist mit denen, die weniger von Supermärkten als von den Tafeln abhängig sind, die zunehmend schließen? Wir schauen dafür nach Berlin. Dazu ein Blick nach Hannover zur Uniklinik, die sich auch um Patienten mit schwerem Krankheitsverlauf kümmern soll und sich jetzt dementsprechend vorbereitet. Außerdem, vor einer Woche wurde der Flügel der AfD offiziell vom Verfassungsschutz als rechtsextrem und als Beobachtungsfall eingestuft. Wir schauen auf mögliche Probleme für Beamte, die sich zum Flügel zählen. Auf die könnten nämlich jetzt Konsequenzen zukommen. Die Sorgen wegen des Coronavirus sind groß, auch wenn in den meisten Fällen eine Infektion mit dem Covid-19-Virus für die Menschen milde verläuft. Es kann aber auch zu einem schweren Verlauf, gerade bei älteren Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen, kommen, und das kann in der Masse dann viele betreffen. Um zu verhindern, dass das Gesundheitssystem überfordert wird, bereitet man sich deshalb jetzt vielerorts akribisch vor. Auch in der Uniklinik in Hannover. Dort soll sich nämlich ebenfalls um Patienten mit schwerem Krankheitsverlauf gekümmert werden. Werner Nording war bei den Vorbereitungen für den Notfall dabei.
In der Eingangshalle der Medizinischen Hochschule Hannover MHH ist es ungewöhnlich ruhig. Die Universitätsklinik ist seit Tagen für Besucher gesperrt. Nur nahe Angehörige dürfen die Krankenstationen betreten. Vor 2 Wochen konnte sich der Reporter noch selbst davon überzeugen, dass an der MHH viele Betten stillgelegt sind. Der Kinderarzt Dr. Frank Dressler beim Rundgang über seine Station.
Auch hier sind es offiziell die Möglichkeit, mindestens 16 oder 18 Betten zu betreiben. Aber durch den Pflegemangel haben wir eigentlich permanent Betten gesperrt, weil wir nicht genug Pflegekräfte haben. Diese schwerstkranken Patienten, die zum Teil 1:1 Pflege brauchen, also eine Pflegekraft pro schwerkranken Patient, weil die so ganz spezielle Beatmungshilfen zum Beispiel kriegen, überhaupt dann umzusetzen.
Angesichts steigender Zahlen an Corona-Infizierten haben Bund und Länder zugesagt, die Zahl der Intensivbetten in Deutschland zu verdoppeln. Das kostet viel Geld, sagt Claudia Schröder vom Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung.
Also das geht jetzt nicht um kleine Beträge, aber es gibt auch eine ganz große Übereinkunft zwischen allen. Die Maßnahmen, die notwendig sind, die werden erfolgen, das wird nicht am Geld scheitern.
Als eine der wenigen Universitätskliniken in Deutschland muss sich die Medizinische Hochschule Hannover um die wirklich schweren Corona-Fälle kümmern. Auf dem Schreibtisch von Professor Tobias Welte stapeln sich die Unterlagen in vielen Schichten. Immer mehr Papierkram muss der Lungenspezialist bewältigen. Letzte Nacht hat er die Klinik erst um 2 Uhr verlassen können. Der erfahrene Mediziner leitet den Krisenstab an der MHH, der sich ausschließlich mit Corona beschäftigt.
Ja, wir haben einen Krisenstab, der heißt hier Taskforce. Der trifft sich im Moment 2-täglich und bei jeder Änderung der Situation, da gehe ich jetzt auch sofort wieder hin, das ist ein eingespieltes Team, in dem die Regeln jederzeit erneuert werden.
Alle Beschäftigten müssen unbedingt Atemmasken tragen sowie Schutzbrillen oder Schutzkittel, wenn sie in Kontakt mit Covid-19-Patienten kommen. Denn wenn Ärzte oder das Pflegepersonal sich selbst anstecken würden, kann die Versorgung schnell zusammenbrechen. Unterdessen hat die MHH den Notfallplan ausgelöst.
Verunsicherung ist der schlimmste Faktor, wenn Leute nicht wissen, was tut man, wenn man Kontakt zu jemand gehabt hat, der positiv getestet wird. Und dazu geben wir jeden Tag die neuesten Empfehlungen heraus.
Die Patienten haben Infoblätter bekommen und Hinweise auf die gängigen Webseiten.
Wir bitten die Patienten um Nachsicht, dass wir die vielen, vielen Tausende von Einzelanfragen zurzeit nicht mehr beantworten können.
Weil mehr Pflegepersonal für die zusätzlichen Intensivbetten nur schwer zu finden ist, sollen jetzt die Medizinstudierenden in den 150 Krankenhäusern landesweit aushelfen.
Wir hoffen, dass sich viele Medizinstudenten und Studentinnen dafür entscheiden. Und dafür wird es auf der Basis einer studentischen Hilfskraft dann auch eine Vergütung geben.
Derzeit kann der Professor etwa 20 schwer erkrankte Covid-19-Patienten versorgen. Wenn alle geplanten Operationen verschoben werden, hat er bis zu 60 Corona-Intensivbetten.
Würden dann weitere Patienten kommen, müssen wir den Normalbetrieb komplett einstellen. Dann haben wir maximal die Möglichkeit, etwa 80 Patienten zu beatmen. Das hängt aber ganz zentral von der Personalverfügbarkeit ab.
Dabei ist die MHH eine der größten Universitätskliniken bundesweit, was die Beatmung von Patienten angeht. Doch was passiert, wenn der Extremfall kommt und das deutsche Gesundheitssystem völlig überlastet wird? Wenn italienische Verhältnisse eintreten und Ärzte Patienten danach sortieren müssen, wer auf die Intensivstation darf und wer nicht?
Und dann hat man sich in Italien sehr früh entschieden, ältere mit vielen Krankheiten belastete Patienten nicht mehr auf die Intensivstation aufzunehmen. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Sterblichkeit von Covid-Infektionen in Italien so hoch ist. Wer nicht behandelt wird, hat dann halt eben auch keine Überlebenschance.
Überfüllte Intensivstationen, die Patienten selektieren müssen, weil Maschinen, Material und Personal fehlen, solche Verhältnisse wie in Italien oder auch im Elsass soll es bei uns auf keinen Fall geben.
Werner Nording mit einer Reportage aus der Uniklinik Hannover. Sie nehmen eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft ein. Die über 940 Tafeln in Deutschland, die regelmäßig um die 1,6 Millionen Menschen in Deutschland zu einem symbolischen Preis mit Essen versorgen. Jetzt müssen wegen der Ausbreitung des Coronavirus immer mehr Tafeln schließen. Auch zum Schutz für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Rund 90% der Ehrenamtler sind schon älter. Für sie kann eine Infektion schnell gefährlich werden. Um weiter für die bedürftigen Menschen da zu sein, wird längst über Alternativen geredet. Doch noch haben ein paar Tafeln geöffnet. Auch in Berlin, wo Anja Nils für uns vor Ort war.
Eine Person? Ja. Tomaten, Paprika, keine grüne. Und wenn es geht, Suppengrün.
Langsam schiebt sich die Reihe der Menschen vorbei an langen Tischen mit Salat, der schon ein paar welke Blätter hat, Brot vom Vortag oder Obst mit ein paar dunklen Flecken. Eigentlich der übliche Alltag in den 45 Ausgabestellen der Berliner Tafel. Jetzt hat nur noch eine Handvoll davon in Berlin geöffnet. Alle anderen sind dicht wegen Corona, sagt die Leiterin der Berliner Tafel, Sabine Wehrt.
Die Ausgabestellen in den Kirchengemeinden, die haben dann einfach irgendwann mal beschlossen, ihnen ist das Risiko zu groß. Oder die Ehrenamtlichen haben gesagt, uns ist das Risiko zu groß, wir trauen uns nicht länger. Da ist ja das Problem, die sind 60 plus, 70 plus, 80 plus. Das heißt, genau deshalb sind da die Ausgaben auch eingestellt worden, weil das einfach gefährdete Personengruppen sind. Unsere Ehrenamtlichen sind nicht so, dass sie sowas leichtfertig tun, weil sie ganz genau wissen, was das für Konsequenzen hat.
55.000 Bedürftige wurden in Berlin an den Ausgabestellen der Tafel bislang mit Lebensmitteln für einen symbolischen Preis von 1 Euro versorgt. Sozialhilfeempfänger, Rentner mit kleinem Einkommen, Familien, die von Hartz IV leben. Für viele Menschen machen die Lebensmittel der Tafel das Leben tatsächlich ein bisschen leichter.
Ich kriege einmal in der Woche Nahrungsmittel hier, auch ganz frische und auch Grundnahrungsmittel, Brot und Kartoffeln. Und komme da ein paar Tage mit über die Runden. Das ist schon eine herrliche Einrichtung. Ich bin Rentnerin und kriege eine kleine Rente. Und da ist das natürlich sehr nützlich.
Das hilft mir so sehr. Ich bin so dankbar dafür, dass es die Leute überhaupt gibt.
Damit ist jetzt erstmal Schluss. Die Ausgabestellen der Tafel einfach mit jüngeren Ehrenamtlichen zu besetzen und wieder zu öffnen, ist für Sabine Wehrt dabei keine Lösung.
Das Problem ist die Pulkbildung. Also wir haben Ausgabestellen, da sind 60, 70 Ehrenamtliche im Einsatz. Da kommen 250 Haushalte zusammen. Das heißt, da sind immer viele Menschen. Und das Schöne an unseren Ausgabestellen ist ja auch die Tatsache, dass das der Ort der sozialen Begegnung war, dass die Leute sich vorher zum Kaffee und zum Kuchen getroffen haben. dort in der Ausgabestelle zusammengesessen haben. Das muss alles wegfallen.
Dabei sind eigentlich genug Lebensmittel vorhanden. Nachdem es in den ersten Tagen der Corona-Krise wegen der vielen Hamsterkäufe weniger Angebot für die Bedürftigen gab, füllen sich jetzt die Regale der Tafel in der Lagerhalle auf dem Berliner Großmarkt zusehends, sagt Antje Trölsch von der Tafel im RBB.
Wir kriegen jetzt Angebote, die der Situation geschuldet sind. Das heißt also, wenn Gastronomie nicht so arbeiten kann wie sonst, Kantinen oder ich habe gerade erfahren, dass wir aus den Kinos das Popcorn bekommen.
Immer mehr Restaurants machen dicht, die Händler auf dem Großmarkt können ihre Ware nicht verkaufen, immer mehr landet bei der Tafel. Dazu kommt, dass die Tafel normalerweise 300 soziale Einrichtungen mit Lebensmitteln beliefert. Obdachlosenheime, Jugendclubs, Kindertagesstätten, Seniorentreffpunkte. Zwei Drittel dieser Einrichtungen haben jetzt bereits geschlossen, sagt Sabine Wert.
Das heißt, wir haben jetzt langsam wieder etwas mehr Lebensmittel, wobei es da große Schwankungen gibt. Aber wir müssen jetzt gucken, dass wir die Menschen, die wirklich auf die Hilfe ja auch in gewisser Weise angewiesen sind, weil sie sich einmal in der Woche bei Leib und Seele Lebensmittel holen, dass wir die erreichen.
Und deshalb soll es vielleicht schon ab Freitag einen Lieferservice von Lebensmitteln für Bedürftige geben.
Wir haben jetzt schon 70 Freiwillige, die sich gemeldet haben, die zum großen Teil auch einen Führerschein haben. Dann hat die Firma Herz uns Transporter angeboten, die wir von ihnen kostenlos bekommen können, sodass wir versuchen werden, da Touren zu stricken. Von den Ausgabestellen wird jeweils eine Hotline eingerichtet, wo zu bestimmten Zeiten dann die Leute sich melden können, um zu sagen, ich würde gerne beliefert werden.
Das wird mühsam, denn die Kunden der Tafel müssen sich jetzt erst neu registrieren. Name und Adresse müssen erfasst werden. Erst dann können die Touren koordiniert werden, so Wert.
Das Problem ist, dass der Datenschutz dafür gesorgt hat, dass wir keine Adressen mehr notieren dürfen und von daher wir keine persönlichen Daten der Klientinnen und Klienten haben. Das bedeutet, es muss einfach jetzt neu aufgenommen werden, weil wir ansonsten nicht wissen, wohin.
Dass es einige Daten bereits gibt, ist nun auch wieder Corona zu verdanken. Ein paar der freiwilligen Helfer haben bei den vergangenen Ausgaben vorsichtshalber notiert, wer da war, weil man die Kundinnen und Kunden bei einer Infektion im Umfeld der Tafel möglichst schnell benachrichtigen will.
Anja Nehls mit einer Reportage von einer Berliner Tafel. Ab morgen soll es dann ein Lieferservice-Angebot für die Menschen geben. Drei blaue und ein roter Streifen symbolisieren einmal mehr das Streitthema innerhalb der AfD. Denn es ist das Logo des sogenannten Flügels. Nachdem der Verfassungsschutz vor einer Woche angekündigt hat, den Flügel unter Beobachtung zu stellen, gab es auch aus der Partei viel Kritik an dem Flügel. Vor allem westliche Spitzenpolitiker hatten Konsequenzen gefordert. Der AfD-Landesverband aus Nordrhein-Westfalen sogar die Auflösung des Flügels. Damit wolle man der Austrittswelle entgegentreten, die man jetzt schon sehen könne. Der Kern des als rechtsextrem geltenden Flügels liegt nach wie vor in Thüringen. Von dort berichtet Henry Bernhard für uns über die möglicherweise gravierenden Folgen für Beamte, die sich zum Flügel zählen.
Jemand, der Mitglied in einem erwiesenen Beobachtungsobjekt in einer extremistischen Organisation ist, der wird zukünftig ein Problem mit seiner Dienststelle bekommen.
Eine Mitgliedschaft in einer vom Verfassungsschutz als extremistisch eingestuften Organisation und das Dasein als Beamter stehen im Widerspruch zueinander. So sieht es auch Thüringens Innenminister Georg Mayer, SPD. Aus seinem Ministerium sollen möglichst schnell alle Beamten angeschrieben werden. Wer Mitglied der AfD ist, müsse sich dazu verhalten.
Wir werden als ersten Schritt erstmal die Beamtinnen und Beamten des Reichstags informieren, was denn diese Entscheidung beinhaltet. Und als nächsten Schritt werden wir Angebote machen an diejenigen, die sich dem Flügel zugehörig fühlen und das auch schon gesagt haben. Die können sich an Ansprechpartner wenden, um zu erfahren, was jetzt droht.
Keineswegs bedeutet aber die bisherige Mitgliedschaft im Flügel sofortige personalrechtliche Konsequenzen. Jeder könne sich distanzieren.
Die erste Stufe ist erstmal ein Aufklärungsgespräch. Da dann gibt es dann entsprechende Äußerungen auch des Dienstherrn. Aber wer bis zum Ende sagt, ja, ich bin Mitglied des Flügels und der Flügel ist zu diesem Zeitpunkt immer noch Beobachtungsobjekt, dann ist natürlich auch die Entfernung aus dem Amt der letzte logische Schritt.
Mayer räumt ein, dass es schwierig sei, eine Zugehörigkeit zum Flügel präzise zu erkennen, da es keine formale Mitgliedschaft gebe. Wer als Beamter aber schon eine Zugehörigkeit erklärt habe, der sei nun in der Pflicht. Auch Stefan Möller, neben Björn Höcke, Sprecher der Thüringer AfD, hat Zweifel an der klaren Abgrenzbarkeit der Flügelmitglieder. In seiner Fraktion im Landtag sieht er bei etwa 5 von 22 eine klare Flügelmitgliedschaft. Bei sich selbst eher nicht.
Die Kriterien, woran man jetzt eine Flügeleigenschaft festmachen könnte, die sind ja sehr weit gefasst. Man könnte anfangen bei der Erfurter Erklärung, die habe auch ich unterzeichnet. Man kann aber auch sagen, wer das Flügelabzeichen trägt, ja, oder wer eben 1, 2, 3 Mal beim Kyffhäusertreffen war. Also das ist ziemlich willkürlich. Deswegen weiß nicht, ob der Verfassungsschutz da überhaupt eine nicht willkürliche Abgrenzung vornehmen kann.
Andere Beobachter sehen einen höheren Anteil von Flügelleuten in der Fraktion und überhaupt in der Thüringer AfD, die sehr stark vom Flügelrechtsaußen Björn Höcke dominiert wird. Sebastian Thieler etwa, bis vergangene Woche Fraktionschef der AfD im Ilm-Kreis, sieht weit über die Hälfte seiner Parteifreunde im Kreis dem Flügel verpflichtet. Er selbst ist Kriminalbeamter und unmittelbar nach Bekanntgabe des Verfassungsschutzpräsidenten Haldenwang, dass der Flügel als extremistische Vereinigung beobachtet wird, aus der Partei ausgetreten.
Das hat was mit einer gewissen Ämterhäufung zu tun, das hat was mit einer Postenhascherei zu tun, das hat was mit Wasserpredigen und Weinsaufen zu tun, das hat was mit gewissen produzierten Skandalen zu tun, das hat was mit einer für mich nicht ausreichenden klaren Abgrenzung in die extremistischen Bereiche zu tun. Natürlich, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, war natürlich auch ein Punkt, dass der Flügel und damit der Landesverband der AfD und wer weiß, was noch kommt, beobachtet wird. Und da muss man sich natürlich selber die Frage stellen, kann ich damit leben, kann ich damit nicht leben? Aber wenn man eine führende Person als Faschisten bezeichnen darf, ist für mich in der Argumentationskette recht schnell Schluss.
Die Beobachtung des Flügels durch den Verfassungsschutz hält Thieler nicht für falsch. Von ehemaligen Parteifreunden wird ihm nun Verrat vorgeworfen. Eine Strategie, wie die AfD mit der Beobachtung des Flügels umgehen will, kann Landessprecher Stefan Möller nicht vorweisen.
Das ist natürlich ein äußerst feindseliger Akt, wo man erstmal prüfen muss, wie geht man mit sowas um. Das muss halt erstmal in den Gremien besprochen werden.
Der Vorsitzende des Thüringer Beamtenbundes, Helmut Liebermann, begrüßt die Entscheidung des Bundesverfassungsschutzes. Aus der besonderen Treuepflicht der Beamten könnten so auch Konsequenzen erwachsen.
Die Parteimitgliedschaft alleine ist da überhaupt kein Kriterium, solange nicht die Partei AfD etwa verboten ist. Demgegenüber, wenn jemand sich tatsächlich dahingehend deutlich erkennbar macht, dass er unser Grundgesetz in Frage stellt, dass er eine andere Gesellschaftsordnung anstrebt, so wie das Herr Höcke tut, dann ist es bedenklich und hinter diesen würden wir nicht mehr stehen.
Unter den AfD-Abgeordneten im Thüringer Landtag sind auch 3 Polizisten. Sie waren zum Thema nicht zu sprechen. Für sie gelte ein besonderer Schutz, sagt Innenminister Mayer, aber auch sie seien nicht sicher vor dienstrechtlichen Konsequenzen, falls sie sich zum Flügel der AfD bekennen. Kai Christ, Chef der Thüringer Gewerkschaft der Polizei, stellt sich nur bedingt vor seine Kollegen.
Also wer ein Gewerkschaftsmitglied ist, werden wir prüfen müssen, ob der Rechtsschutz, also gewerkschaftlicher Rechtsschutz möglich ist. Wir werden beachten, wir haben sehr frühzeitig unsere Kollegen davor gewarnt oder angezeigt, sich Gedanken darüber zu machen, ob man tatsächlich als Polizeibeamter für die AfD A kandidiert in den Landtag, dann in den Landtag einzieht. Wir werden das prüfen müssen. Ich kann das heute noch nicht sagen.
Wie sich die Beobachtung des Flügels der AfD durch den Verfassungsschutz für Staatsbedienstete auswirkt, ist also noch recht offen. Große Unterstützung von ihren Gewerkschaften können sie offensichtlich nicht erwarten, wenn sie sich zum Flügel bekennen.
Henry Bernhard über mögliche Konsequenzen für Beamte, die sich zum AfD-Flügel zählen, der vor einer Woche vom Verfassungsschutz als Beobachtungsfall eingestuft wurde. Das war's von Deutschland heute. Alle Beiträge können Sie auch nachhören bei uns in der App in der DLF Audiothek oder auf deutschlandfunk.de. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit Campus und Karriere. Mein Name ist Niklas Potthoff. Machen Sie es gut.